DK Institutionell Assets and Values, der Podcast für institutionelle Anleger. Passiv investieren, Risiken aktiv steuern. Über die Vorteile passiver Investmentlösungen, ihre Bedeutung in der strategischen Asset Allocation und darüber, wie smarte Marktinnovationen Risiken aktiv reduzieren können, spricht Dennis Fries, Mitglied der Geschäftsführung DK Investment GmbH. Passiv investieren, Risiken aktiv steuern. Mehr dazu in dieser Folge von Assets and Values. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von DK Institutionell Assets and Values. Heute schauen wir uns passive Investmentlösungen im Detail an. Dazu begrüße ich ganz herzlich Dennis Fries, Geschäftsführer der DK Investment GmbH und dort zuständig für die Betreuung institutioneller Kunden im Asset Management. Herr Fries, starten wir vielleicht mit einem Rückblick. Verschiedene Studien zeigen, dass der Anteil passiver Investments im US-Aktienmarkt derzeit bei etwa einem Drittel liegt. Vor 20 Jahren sprachen wir noch über 5%. Ein beeindruckendes Wachstum.
Das ist richtig und das ist auch die Beobachtung, die wir nicht nur in den USA machen, sondern auch in Europa. Die institutionellen Investoren tendieren mehr zu passiven Investitionen. Und da reden wir in Europa in Richtung 20%, 17 ganz genau. Auf jeden Fall, was die Anfrage an neuen Produkten bei uns betrifft, ist ungebrochen. Das heißt, die Leute investieren dort tatsächlich mehr und mehr rein.
Was sind denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten Gründe, warum institutionelle Investoren verstärkt passive Lösungen für ihre Anlagen suchen?
Für meine Begriffe gibt es nicht den einen Grund, der diese Tendenz im Grunde dann auch treibt, sondern das sind mehrere Gründe. Sehr viele Investoren machen ihre Asset Allocation oder auch ihre Asset Liability Studie auf eine vergangene Betrachtung des Marktes und dafür benutzt man Indizes. Und wenn man dann nach vorne im Grunde die Investition tätigt, dann hat man natürlich mit einem Investieren auf diesen Indizes die exakte Abbildung der Untersuchung. Und der nächste Punkt ist natürlich, es lässt sich relativ einfach implementieren. Es sind keine von der Struktur her oder von dem Ansatz her sehr schwierig zu verstehende oder zu erklärende Modelle. Und das führt dann einfach dazu, dass man sagt, das ist für uns nachvollziehbar, warum wir A, diese Investition auf diesem Index tätigen. Und damit ist es dann natürlich eine passive Abbildung, die wir feststellen und die dann natürlich genutzt wird.
Das heißt, Kunden gehen davon aus, dass Active Risk gewissermaßen nicht belohnt wird und daher stehen die Abbildung eines Marktbetas im Fokus der Anleger, neben Implementierungsvorteilen. Sie haben sie schon erwähnt.
Genau, die Implementierungsvorteile liegen auf der Hand. Passives Investieren, speziell im Aktienbereich, kann ich auch sehr günstig auf der Handelsseite machen, indem ich Baskets kaufe. Wenn ich jetzt Investitionen im Grunde bewege, mit Aufstockung oder mit Mittelrücknahmen. Und das sind eben dann die Punkte, die genau dazu führen, die wir gerade besprochen haben, dass es für den Investor einfacher ist. Wir sehen dann natürlich eine Verschiebung, dass der Kunde davon ausgeht, dass es kein Alpha gibt am Markt und nur ein Beta. Und das hat er ja bestimmt durch seine Asset Allocation.
Trotz vieler struktureller Vorteile, über die wir jetzt gesprochen haben, sind aber passive Lösungen dennoch nicht für alle Märkte geeignet. Wo stoßen Sie denn an Ihre Grenzen?
Wo wir es eben sehr frappierend sehen, ist, je ineffizienter der Markt wird, also praktisch die Effizienz, die Offensichtlichkeit auch von Research, also dann gut geresearchte Märkte, die sind entsprechend passiv abzubilden oder gut abzubilden. Und wenn sie ineffizient werden, dann sehen wir, dass das im Grunde weniger der Fall ist. Und da sehen wir dann auch Outperformance-Quoten, also eine Alpha-Generierung, die es durchaus wert ist, aktiv genutzt zu werden, also über ein aktives Management. Das sind die Emerging Markets. Hier im Besonderen herauszustellen, aber auch Small Caps, Mid Caps, wo einfach die Analyse nochmal den Vorteil bringen kann, den man im Grunde nicht über das ordinäre oder originäre dann Research dann entsprechend rausbekommt.
Man kann also sagen, passive Strategien haben ihre Stärke dort, wo eine hohe Liquidität vorliegt, wo die Märkte sehr stark durch Research überwacht und analysiert werden und auch die Publikationen der Unternehmen entsprechend sehr regelmäßig erfolgen. Je weniger effizient allerdings die Märkte werden, desto größer ist der Mehrwert, den ein aktives Management hier bieten kann. Wie sieht das vor diesem Hintergrund bei den Anleihen aus?
Das ist exakt so. Die Aktienmärkte sind sehr effizient. Wir haben eine hohe Liquiditätsbereitschaft und wir haben tatsächlich immer eine Handelbarkeit. Das heißt, hier ist es wirklich nur eine Frage vom Preis. Dann ist der Aktienbesitzer bereit, das auch zu verkaufen oder dann entsprechend der Käufer auch bereit zu kaufen. Das muss dann eben die Marktschwankung entsprechend widerspiegeln. Auf der Rentenseite ist es weniger effizient, weil die Anleihen meistens von den Anlegern gehalten werden, weil sie einen Wert haben über die Auszahlungsgleichheit. Und das Problem ist, dass wir im Grunde immer den mit der höchsten Schuldenquote als größten Bestandteil innerhalb eines Index haben. Das heißt, der die meisten Anleihen emittiert, hat den größten Block innerhalb eines Index. Und damit konzentriert sich natürlich auch das Risiko, dass ich mir den größten Schuldner mit dem größten Gewicht in mein Portfolio kaufe.
Und da ist es fraglich, ob das immer das Risiko ist, was ich auch tatsächlich denn haben möchte in meinem Portfolio. Jetzt haben viele institutionelle Anleger außerdem noch weitere strategische Anforderungen. Zum Beispiel, wenn wir in den Bereich des Asset Liability Managements gucken. Das heißt also institutionelle Anleger, die laufende Verpflichtungen erfüllen müssen. Wie sieht es denn hier mit der Eignung von passiven Anlagelösungen aus?
Auch hier wird es schwieriger, das rein passiv abzubilden, weil sie Anforderungen haben. Das heißt, sie haben das Liability Matching, das heißt die Anforderung einer Zahlung in der Zukunft, oder Cashflow Driven, das heißt, der Kunde braucht zu gewissen Zeitpunkten Geld. Beide Situationen bedingen, dass ich im Grunde Liquidität habe, also aus dem Markt auch rauskomme, und das muss gemanagt werden. Im passiven Bereich würde ich ja dann den kompletten Index anpacken müssen, um diese Auszahlung leisten zu können. Wenn ich das aktiv ein bisschen mitsteuere, kann oder wenn ich es aktiv steuere, dann kann ich mir im Grunde die Zeitpunkte dann auch mit Fälligkeiten entsprechend zurechtlegen und damit habe ich natürlich dann eine sehr effiziente Bedienung meiner Verpflichtung.
Und wie unterstützen Sie Anleger, die genau vor dieser Problematik stehen?
Wir gehen hier sehr stark und sehr früh mit dem Anleger zusammen und fragen, okay, hast du diese Verpflichtung? Und dann wird das Portfolio entsprechend aufgebaut und das können wir simulieren. Das heißt, wir können vorher schon sagen, okay, wann sind die entsprechenden Zeitpunkte, wo die Liquidität vorhanden sein muss? Und wir würden das Portfolio dann danach strukturieren. Und diese Gespräche, die man im Vorfeld führt, sind natürlich sehr wichtig, die wir dann auch mit unserem Consulting-Team, ein extra Team, was sich im Grunde über diese Themen oder in diesen Themen sehr gut auskennt, sind auch gleichzeitig Spezialisten für BAV, also betriebliche Altersvorsorge, Spezialisten in diesem Bereich. Und das gibt uns einfach eine sehr, sehr gute Basis, mit dem Kunden hier die beste Anlagemöglichkeit, die dann auch effizient am Markt nachgefragt oder angelegt werden kann, ergibt.
Eine andere Anforderung wären zum Beispiel ESG-Kriterien, die in eine Anlagestrategie einzuflechten sind, oder auch Stewardship-Anforderungen.
Alles beides, was Sie nennen, führt natürlich dazu, dass eine aktive Situation entsteht. Das heißt, wir müssen uns von dem eigentlichen Ursprungsindex wegbewegen, auch wenn viele Indexanbieter inzwischen Nachhaltigkeitskriterien mit einbauen. Aber wir stellen im institutionellen Bereich fest, dass es nicht die eine ESG-Strategie gibt, sondern dass das sehr heterogen ist, was der Kunde tatsächlich für sich in diesem Nachhaltigkeitsfilter dann entsprechend sehen möchte. Es handelt sich ja dann um Negativlisten, die wir entsprechend bekommen vom Kunden, also ausgeschlossene Investitionen. Und die lassen sich natürlich aktiv nur steuern.
Jetzt ist ja ESG das Thema auch gerade im Hinblick auf regulatorische Behandlung alles andere als einfach zu implementieren. Braucht man dazu nicht ein großes, kompetentes Team?
Absolut. Also wir haben angefangen mit 2 Mitarbeitern, die sich um ESG gekümmert haben. Heute ist das tatsächlich ein Management-Team, was über 15 Mitarbeiter betrifft. Und wir haben auch am Markt entsprechende Software eingekauft, um das Ganze auch bewerten zu können und steuern zu können. Das heißt, das ist natürlich ein ganz anderes Feld geworden, als wir das noch so im Ursprung hatten, sondern heute geht das sehr sophistiziert rein in, wie viel Umsatzanteil ist zum Beispiel bei Kohleverstromung dabei, wie ist zum Beispiel in Rüstungsindustrie, wie wird da gearbeitet oder welche Erträge kommen im Grunde bei großen Unternehmen aus entsprechend umweltfeindlichen oder definiert negativen Einflüssen für die Umwelt raus.
Jetzt hatten Sie schon über das Consulting-Team gesprochen und das Consulting-Team und Sie sehen derzeit auch wieder Anfragen, die in Richtung aktives Management gehen. Was sind die Gründe dafür, wenn wir uns jetzt mal den Aktienbereich angucken?
Der Aktienbereich ist im Grunde in der Vergangenheit sehr, sehr stark gewachsen, gerade in den USA durch wenig Titel. Ich glaube, es ist bekannt, diese Magnificent Seven, das sind 7 Unternehmen gewesen, die den Markt extrem getrieben haben. Wenn man die rausnimmt, dann ist zum Beispiel ein S&P 500 seitwärts gegangen. Wenn man die jetzt mit reinnimmt, dann hat er eine sehr, sehr starke Performance gemacht. Und da ist tatsächlich die Frage, ob die vergangene Performance und die Entwicklung, die aus diesen 7 Unternehmen kam, auch nach vorne hin noch die gleiche. Und das sind die Fragen, die bei uns abgelegt werden und mit denen wir uns sehr, sehr intensiv und natürlich auch ernsthaft beschäftigen müssen, weil sich die Frage stellt und da auch Marktkapitalisierungen aufgebaut wurden, die sich natürlich deutlich reduzieren können immer noch wertvoll dann sind, aber natürlich zu einer negativen Performance führen würden.
Wie sieht die Lösung aus, beziehungsweise der Ausweg aus der Benchmark-Falle? Ist der dann nur aktiv oder sind wir zwischen aktiv und passiv?
Wir rutschen tatsächlich so ein bisschen dazwischen, weil das Passivbild sich natürlich für den Kunden aus der Vergangenheit positiv entwickelt hat, sodass er dann auch nicht bereit ist, den großen Sprung gleich ins Aktive zu machen. Aber wir kommen da sehr gut mit sogenannten Enhanced-Strategien rein. Das heißt, wir bewegen uns ein gutes Stück weg von der Benchmark, aber nicht zu weit. Und das kann man zum Beispiel durch Faktoranalysen und Faktorumsetzung machen. Sogenannte Multifaktor-Modelle können dann draufgesetzt werden und die geben uns ein sehr, sehr gutes Gefühl, zum Beispiel auf der Risikoseite, wo wir dann stärker mit einem Filter reingehen und sagen, okay, was für Risiken existieren am Markt und die kann ich dann ganz explizit reduzieren. Und das wäre zum Beispiel ein sehr, sehr starkes Momentum am Markt, ja, oder sehr hohe KGVs, also Kurs-Gewinn-Verhältnisse, die weit ausgewuchert sind. Das sind Titel, die man dann eher etwas reduziert, weil man davon ausgehen kann, dass wenn es den Markt trifft, dass die am stärksten auch reagieren im negativen Sinne.
Das heißt, ich bleibe beim systematischen Investieren mit einem Index, habe aber gewisse Vorteile, die ich aus dem aktiven Management kenne, hier in die Systematik integriert.
Exakt. Das ist so ein bisschen mit einer Dosis im Grunde das Ganze rausnehmen, um nicht den gleichen Effekt oder den starken Effekt zu haben, der ja im Positiven gewirkt hat und jetzt im Negativen dann auch wirken könnte. Das heißt, ich nehme mir einen Teil dieser Performance, locke ich mir dann damit ein, dass ich einfach die Risiken aus diesem Bereich rausnehme.
Wie sieht das im Rentenmarkt aus? Gibt es da ähnliche Trends?
Exakt die gleichen Trends sind das natürlich. Und das hatte ich ja schon gesagt, mit diesen hohen Gewichten von großen Schuldnern. Was wir dort feststellen ist, dass nach 2022, nach dem starken Zinsanstieg, viele Investoren in ihren Anleihen bleiben wollen, teilweise müssen und warten, bis praktisch die Fälligkeit dieser Anleihe dann kommt. Und in dieser Zeit ist es aber trotz allem sehr, sehr wichtig, drauf zu schauen, ob das Risiko des Emittenten sich verändert hat. Weil das Schlimmste, was Ihnen am Rentenmarkt passieren kann, ist ein Ausfall, ein Default. Weil das heißt wirklich ein Kapitalverlust dann in einer sehr großen Richtung und nicht nur wie beim Aktienbereich, wo man dann im Grunde Schwankungen hat und sagt, okay, jetzt gehst du bei 10% Minus raus, sondern wenn ich hier von einer Reduktion oder von einem Default spreche, dann habe ich da eben 80% oder 90% meines eingesetzten Wertes in der Verlustzone, wo ich Verpflichtungen hinten dran habe und das leisten muss dann.
Das heißt, der Teil des Portfolios, der für das Liability Matching initiiert wird, der ist eigentlich nicht sehr gut passiv abbildbar und für diesen Anteil sollte ich auf aktives Management übergehen.
Da beraten wir sehr gerne. Da gehen wir rein und gucken uns an, was müssen wir aktiv machen oder wo empfehlen wir eine aktive Variante in der Anlage. Und ich glaube, dass man ganz wichtig erstmal drüber gesprochen hat. Und dann kann der Kunde immer noch für sich entscheiden, ob er die Risiken trägt oder die Risiken nimmt oder vielleicht gar nicht die Risiken sieht, die wir auf dieser Seite sehen. Aber da ist natürlich unsere Expertise und natürlich auch unsere Teams, die wir entsprechend zur Verfügung stellen, da, um das mit dem Kunden durchzugehen und aufzuzeigen.
Damit sind wir bei der Portfolio-Konstruktion. Und wie unterstützen Sie Ihre Kunden hier?
Das ist der eine Teil ist natürlich über unser Consulting-Team, was sich wiederum dann auch in diesem, wir nennen es Strategy Navigator, wiederfindet. Das ist von uns ein selbstentwickeltes Tool, eine Software, mit der wir darstellen können, welche Chancen wir am Markt wahrnehmen, wenn wir gewisse Investitionen tätigen, aber auch uns die Risiken anschauen. Und durch das am Bildschirm verändern, kann man sehr gut simulieren, was passiert, wenn man das eine oder das andere verschiebt. Und das ist für uns eine ganz, ganz gute und wichtige Gesprächsbasis, um den Kunden abzuholen in Form von, was sind aktuell für Risiken am Markt? Mag das eine Benchmark-Konstruktion sein? Das kann ein Risiko sein, so wie der Benchmark konstruiert ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir sagen, okay, welche Chancen sehen wir jetzt zukünftig am Markt? Und welche Erwartungen haben wir an einzelne Assetklassen? Was kann für eine Rendite langfristig und mittelfristig erreicht werden?
Und ich denke, es ist ganz wichtig für den Kunden, dass er etwaige Entscheidungen hier evidenzbasiert treffen kann.
Das muss man simulieren und dann natürlich schauen, wie ist die Eintrittswahrscheinlichkeit.
Vielen Dank, Herr Fries, dass Sie uns die Möglichkeiten und auch die Weiterentwicklungen und die Vorteile, aber auch die Grenzen von passiven Investments aufgezeigt haben. Wenn es um Ihre strategische Asset Allocation geht, dann überprüfen Sie doch gemeinsam mit unseren Experten, wie Sie Ihr Portfolio durch beispielsweise eine Multifaktor-Strategie oder auch aktives Management noch robuster aufstellen können. Die Kontaktdaten finden Sie auf der Webseite unterhalb dieses Videos. Und wir freuen uns wie immer über Ihre Kritik, Fragen und Anregungen zur Sendung. Schreiben Sie an unsere Redaktion assetsandvalues@dk.de. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. DK Institutionell Assets and Values, der Podcast für institutionelle Anleger.